Schönen guten Abend bei diesem erhöhten Vorlesungsaufkommen. Ich halte eine Vorlesung über die Vorlesung in der Literatur. Lassen Sie mich, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, dearest friends, mit einem zweifachen Motto beginnen. Zunächst mit diesem: Lehre nicht, doch wenn du lehrst, dann so, als habest du es staunend eben erst selber erfahren. Zitat Ende. Es stammt von Peter Handke, in dessen Werk sehr oft Lehrerfiguren vorkommen, zumeist negativ, vor allem wenn sie als bloße Routiniers des laufenden Betriebs auftreten. Das schließt bei Handke ein emphatisches Bedürfnis nach einem Lehrmeister keineswegs aus. Diese sind selten bei den Berufslehrern zu finden. Und wenn, seltsame Magie des Gastprofessors, dann nicht bei den Ortsansässigen. In der Lehre der Saint-Victoire heißt es, rückblickend auf das Jusstudium des Autors, Erzählers in Graz, Zitat: Den paar Berufslehrern, die mir im Lauf der Zeit etwas weiterzugeben hatten, bin ich jetzt dankbar, aber keinen von ihnen könnte ich meinen Lehrer nennen. Der einzige Mensch auf der Universität, bei dem ich mich, als er in einer Rechtsvorlesung die Sollensnatur der Dinge in rätselhaft einfache mathematische Sätze brachte, eine bis dahin unerhörte Wissenslust ergriff und dessen Schüler ich zu werden begehrte, es war tatsächlich ein Begehren, war nur als Gast da und nach einer kurzen Woche wieder verschwunden. Zitat Ende. Wer ein solches Begehren hat, Bourdieu würde sagen, eine solche Illusio, und das ist kein negativer Begriff bei ihm, oder wer das Unwissen als Not erfahren hat und immer noch erfährt, den kann eine Vorlesung nicht kalt lassen oder eben nur in einer radikalen Weise. Das Dilemma mit, vor allem aber die Glorie von Lehrmeistern, ist von einem, der es wissen muss, beschrieben worden. Von George Steiner in seinem Buch Lessons of the Masters, hervorgegangen übrigens aus den Charles Eliot Norton Lectures des Jahres 2003. Das Buch ist insgesamt die wirklich traurige Geschichte des Meisters, der am liebsten unter seinesgleichen ist. Dieses aufreizend konservative, emphatische Buch ist anregend als der Großteil der Funktionärsprosa des angeblich demokratischen Betriebs, von dem Steiner, soviel ich weiß, zumindest nicht geschädigt wurde. Abgesehen vom gepflegten Kulturpessimismus, vom fast sakralen pädagogischen Eros, vermittelt Steiners Buch eine Vorstellung von den Vorstellungen und Gefahren, die Lehrer-Schüler-Verhältnisse auszeichnen oder sprengen. Mein zweites Motto, es markiert hier vorerst einen harten Schnitt, stammt von dem 1917 geborenen Historiker und Intellektuellen Eric Hobsbawm. Er gehört tendenziell zu denen, die nicht lesen durften, aus politischen und oder rassistischen Gründen. Einem Fach wie der Germanistik steht es gut an, an die zu erinnern, die nicht lesen durften, gerade in diesem Hörsaal. Zu erinnern ist aber auch an den langen Ausschluss von Frauen aus dem Hörsaal, was auch Folgen hat für meine Literaturzitate, oder an die Berufsverbote in der ehemaligen DDR oder sonst wo, wofür es literarische Zeugnisse gibt, von Uwe Jonsson bis Christoph Hein. In seinen lesenswerten Erinnerungen »Gefährliche Zeiten«, englischer Titel »Interesting Times«, schreibt Eric Hobsbawm, der in den 20er Jahren seine Kindheit in Wien verbrachte, wo er seine Eltern sterben sah, ohne später ihr Grab wiederzufinden, nach Berlin ging und von dort nach England emigrierte als Jude und Kommunist, über die Rekonstruktion der Vergangenheit, die er von den Erfindungen einer Vergangenheit unterscheidet. Das passt gut zu einem, der die Überzeugung hat, dass man sich nicht selbst betrügen soll, auch wenn es um Menschen oder Dinge geht, die einem im Leben am meisten bedeuten. Zitat: Die moderne Mediengesellschaft hat der Vergangenheit zu einer beispiellosen Bedeutung und einem enormen Marktpotenzial verholfen. Heutzutage wird mehr Geschichte denn je von Leuten umgeschrieben oder erfunden, die nicht die wirkliche Vergangenheit wollen, sondern eine, die ihren Zwecken dient. Wir leben heute im großen Zeitalter der historischen Mythologie. Zitat Ende. Ich hoffe, Ihnen im Folgenden nicht meine Privatmythologie aufzudrängen, sondern Ihnen mit Hilfe der Literatur eine Umschreibung, nicht eine fälschende Umschrift dessen bieten zu können, was die Erfahrung der Vorlesung und deren Darstellung in der Literatur ausmacht und was für mich die Erfahrung Vorlesung ausgemacht hat und ausmacht anhand meiner Erinnerungen an diesen konkreten Ort hier und anderswo. Meine Erinnerungen sind gemäß meinem Thema durch die Literatur und durch historische Zeugnisse neu geprüft und relativiert worden. In einem, wie ich anfügen muss, leider nur allzu unzureichenden Maß. Relativiert, aber hoffentlich schon dadurch, dass andere Schauplätze mit ins Spiel kommen sollen, nicht nur Local Knowledge also. Wer nicht fortgeht, kommt nicht heim, heißt es in Berthold Auerbachs Schrift und Volk, einer wichtigen Programmschrift der Volksaufklärung des 19. Jahrhunderts. Dieses Sprichwort ist von einem Autor vorgebracht worden, der dereinst eine europäische Berühmtheit war und der heute vergessener nicht sein könnte, aus durchweg überprüfenswerten Gründen. Das Sprichwort, das der jüdische Autor Auerbach zitiert, passt insofern für mich, als ich, abgesehen von einem unvergessenen Spezialfall des stellvertretenden Vorlesens, erst durch mein Fortgehen von Wien heute zu der Ehre komme, im Wiener Audimax eine Vorlesung zu halten. Das ist, mit Freuds Definition von Glück gesprochen, zwar nicht die Erfüllung eines Kindheitswunsches, aber es ist mir eine große Freude und ich bedanke mich bei den Veranstaltern Lydia Miklautsch und Arno Dusini, dass sie an mich gedacht haben, als sie über Vorlesungen, über die Vorlesung nachgedacht haben. Obwohl das Gesamtthema der Vorlesungsreihe eine Einladung zum autobiografischen Bekenntnis enthält, was übrigens durchaus für das Thema spricht, nicht einmal Pierre Bourdieu konnte da widerstehen, will ich dieser Einladung nur im geringen Maße entsprechen. Ich möchte vor allem die Schriftstellerinnen vortreten lassen, die, auch das spricht für das Genre Vorlesung, zumeist auf vielfältige Weise über oder noch öfter gegen sie geschrieben haben. Am meisten und öftesten aber gegen die Vorlesenden. Ich halte das übrigens für ein kräftiges Zeichen der Unverwüstlichkeit der Vorlesung. Auch wenn man sich, bezogen auf eine Utopie von Universität, den Typus Vorlesung selbstverständlich als Kontingent denken kann. Ich möchte allerdings kein Hehl daraus machen, dass es an meiner noch zu gründenden Universität von den schönen Dingen selbstverständlich Vorlesungen geben würde. Allein schon wegen des Begehrens und der erfahrenen Not des Unwissens, von denen eingangs schon kurz die Rede war. Ich sehe mich darin durch den erst heuer auf Deutsch erschienenen hochkomischen Roman »Die Tapferen« von Albert Cohen, er lebte von 1895 bis 1981, die französische Fassung erschien schon 1969. Sehe mich durch diesen hochkomischen Roman »Die Tapferen« aufs Schönste bestätigt. In diesem Roman wird, ohne dass der Autor und ich voneinander wissen konnten, eine Universität von den schönen Dingen gegründet. Es wird Sie nicht Wunder nehmen, dass diese Universität mit einer Vorlesung eröffnet worden ist. Auch nicht Ihr Thema, über Verführung. Über weite Strecken handelt es sich dabei natürlich um eine Literaturvorlesung, eine aberwitzig abstruse Interpretation von Tolstois Roman Anna Karenina. Damit sei en passant an David Lodge erinnert, der Unterrichten einmal als die Kunst beschrieben hat, nicht eine oder einen zu gewinnen, sondern möglichst alle. Einige Verfügungen der Philosophischen Hochschule von Kefalonia in Coens Roman Die Tapferen geben auf satirische Weise Fingerzeige für eine mögliche Elite-Universität, die jetzt so begehrt ist. So heißt es dort unter Vorlesungsgebühren, Zitat, eine Drachme pro Stunde oder Nahrungsmittel zu vereinbaren nach privater Unterredung, aber abzugeben im Voraus gefälligst. Unter den Erklärungen findet sich nicht minder Brauchbares, Zitat, die Universität befindet sich zurzeit beim Rektor, vorläufig, später wird sie anderswo sein. Zitat Ende. Und selbstverständlich wird im Voraus über das potenzielle Vorlesungsangebot des hervorragenden Professors Eisenbeißer, so heißt der Gründungsrektor, informiert. Er offeriert zum Beispiel, Zitat, sarkastische oder idealistische Philosophie nach Absprache mit den Studenten, die ihre Vorlieben nennen werden. Oder Beweise der Existenz oder der Inexistenz der Seele, ebenfalls nach Wahl, aber eine Drachme mehr für die Existenz, die schwieriger zu beweisen ist. Sehr brauchbar dürfte auch dieses Angebot sein, modische und tiefsinnige Sätze. Zukunftsträchtig scheint noch ein anderer Hinweis, Zitat, Analphabeten mit großem nachsichtigen Lächeln zugelassen. Die Gebildeten, die es lesen, werden gebeten, den Analphabeten zu erklären, dass sie willkommen sind und betreut werden. Man wird ihnen alles gut erklären und sie in die erste Reihe setzen, damit sie gut verstehen. Man wird ihnen kleine Zeugnisse ausstellen, wenn sie oft kommen. Zitat Ende. Ich muss hier abbrechen und halte vorerst fest. Es muss keine Vorlesungen geben, meines Erachtens aber sollte es sie geben. Nur eines noch zu Coens Universität von den schönen Dingen. Sie scheitert am Geld. Indes nicht auf österreichische Weise, sondern anders. Sie schließt nämlich, wie es heißt, Zitat, ihre Pforten wegen Schweizer Schecks und plötzlichen Reichtums. Auch wer sich die Utopie einer Universität anders als ich lieber ohne Vorlesung denken will, könnte mir vielleicht darin beipflichten, dass die derzeit praktizierte Art und Weise des Verschwindens der Vorlesung durch ihre Modernisierung mittels Folie und PowerPoint dieser Gattung unwürdig ist. Damit sei nichts gegen die in Romanen oft beschworenen Refugien des Unifrusts ihrer Helden gesagt, die, wie etwa in Paul Nisons Roman Stolz, so aussehen. Zitat, am liebsten hatte er die Lichtbildervorträge von Lehrbeauftragten oder Honorarprofessoren, deren akademischer Beitrag der Lehrstuhlinhaber für so unwichtig hielt, dass er ihre Vorlesungen auf die Abendstunde zwischen 6 und 7 angesetzt hatte. Wenn die wenigen verbleibenden Zuhörer ohne dies müde waren, der Hörsaal war dann fast leer, zudem abgedunkelt. Er saß hinten in der Nähe des Lichtbildapparats und geriet sehr bald in einen wohlig schläfrigen Zustand. Der Professor oder Privatdozent murmelte Erläuterungen zu den Bildern, sonst war still im Hörsaal, bis auf das Kritzeln der paar Unentwegten und bis auf das Knacken im Projektionsapparat, wenn ein neues Bild eingelegt wurde. Zitat Ende. Ein womöglich tröstend gemeinter Einwand gegen das von mir skizzierte Verenden der Vorlesung könnte indes lauten, schießen nicht überall wie modrige Pilze irgendwelche Lectures hervor, die zu Ehren eines verstorbenen Gelehrten, eines wohltätigen Waffenschiebers etc. gestiftet und gehalten werden, nach durchaus angelsächsischem Vorbild? Gewiss, Kein Ende also des Vorlesens. Mein übrigens unerbetener Vorschlag ad hoc wäre The Gera Schüssel Lectures for the Advanced Servility of the Bewildered Austrian Elite in Gucking. Mein sich auf die Literatur berufen hat leider auch viele Nachteile. Es hat unweigerlich Überschneidungen mit autobiografischen Erzählungen zur Folge, die ortskundige Vortragende mit dem Vorlesen hier verbinden, beziehungsweise im Rahmen dieser Ringvorlesung schon damit verbunden haben. Aber Redundanz gehört nun mal zum Geschäft des Hörsaals. Ein wenig will mir scheinen, sprechen diese Erinnerungen an die Universität, die jedenfalls in der mündlichen wie schriftlichen Überlieferung sehr oft Erinnerungen an die oder vielmehr an eine bestimmte Vorlesung sind, für die allmählich leider obsolet werdende Vorstellung vom Studium als einen besonderen Abschnitt des eigenen Lebens, einen biografischen Abschnitt, der von merkwürdigen Ritualen und Umwegen, auch von Verlorenheit geprägt ist. Erinnerungen an Vorlesungen haben freilich auch die Vorlesenden und sie haben diese immer schon gehabt, wenngleich ich aus dem Fundus der gelehrten Autobiografie und unter fast gänzlicher Vermeidung des Campus-Romans nur weniges zitieren will. Dass aber Vorlesung auch im Nachhinein nicht nur ein Thema für Hörer und Hörerinnen ist, sondern auch für Vorlesende, wird ohne langes Suchen schnell klar. Einer der unkonventionellsten und flippigsten Philosophen, Paul Feierabend, er stammte aus Wien, hat seine Vorlesungen in Berkeley in den Jahren, die ihr kennt, auf aufreizende Weise beschrieben. Zitat: Ich habe meine Vorlesungen kaum jemals vorbereitet. Ich machte ein paar Notizen und vertraute darauf, dass ich mit meiner Rhetorik irgendwie durchkommen würde. Diese Methode hatte auf meinen Vortragsreisen funktioniert. Aber es ist etwas anderes, wenn man ein ganzes Semester hindurch einen Raum mit Geräusch erfüllt. Zitat Ende. Und zumindest dies räumt der narzisstische Selbstdarsteller ein, es funktionierte auch nicht. Zeitverschwendung, Killing Time, so der Titel von Feierabends Autobiografie, dürfte wohl auch einigen seiner Hörerinnen damals durch den Kopf gegangen sein. Schon vor Jahren, als ich diese Autobiografie zum ersten Mal gelesen habe, kam sie mir wie eine Indianergeschichte vor. Eine Passage finde ich noch heute oder für heute bemerkenswert. Sie betrifft die durchaus auch im angelsächsischen Raum gestörten oder bestreikten Vorlesungen während der Zeit der Studentenrevolte. Schauplatz also Berkeley. In einer stark dialogisierten Passage versucht im Nachhinein Feierabend zu rechtfertigen, warum er damals an den Streikaktionen nicht teilnahm und während des Streiks weniger Vorlesungen absagte als vorher oder nachher, wie es in seinem Text heißt. Hören Sie bitte diese längere Passage. Das ist zugleich mein Beitrag zum Thema Vorlesen in der Vorlesung. Zitat: Hast du denn kein Gefühl der Solidarität gehabt, fragte mich Grazia, Feierabends letzte Frau, als ich ihr dies erzählte. Mit den Studenten schon, mit den Organisatoren des Streiks nicht. Sie erhoben den Anspruch, für alle Studenten zu sprechen, so wie Johnson, ehemaliger amerikanischer Präsident, vorgab, für alle Amerikaner zu handeln. Das ist wieder die alte autoritäre Einstellung. Außerdem war ich der Meinung, dass ein Studentenstreik eine ziemlich törichte Angelegenheit ist. Streiks in der Industrie vermindern die Produktion. Studentenstreiks sind lästig, sonst nichts. Ich habe meine Meinung seitdem geändert. Professoren ohne Studenten sind so nutzlos wie Schraubenzieher ohne Schrauben. Und sie leiden darunter. Ich hätte mit der Vorlesung aufgehört, wenn meine Studenten es verlangt hätten. Aber als ich danach fragte, sagten einige ja, andere nein. Und den Rest der Zeit brachten wir damit zu, diese Fragen zu diskutieren. Schließlich verlegte ich die Vorlesung aus dem Campus ins Studentenviertel, dann in eine Kirche. Daraufhin machte die Universitätsleitung Schwierigkeiten, denn die Lehrer waren angehalten, in den vorgesehenen Hörsälen zu bleiben. Ich las in den Bestimmungen nach, fand keine derartige Vorschrift und machte weiter wie zuvor. Für einige meiner Kollegen, vor allem für John Searle, war dies der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Sie wollten mich rauswerfen. Sie gaben aber auf, als sie merkten, wie viel Papierkrieg das kosten würde. Manchmal hat Bürokratie auch ihre Vorteile. Zitat Ende. Ich fürchte, dass ich fürchten muss, dass die Bürokratie auch nicht mehr das ist, was sie in Amerika einmal war. Ich erinnere mich noch an meine Verblüffung, als ich in meinen frühen Semestern das blaue Penguin-Paperback The Campus War von John Searle las. Es passte so überhaupt nicht zu den überschwänglich fortschrittlichen Vorstellungen, die ich mir von dem Verfasser der damals noch ganz frischen Sprechakte, Deutsch zuerst 1971, gemacht hatte. Für eine der späteren Stationen feierabends, die Zürcher ETH, die berühmte und reiche Nachbarin meines jetzigen Dienstorts, brauchte es zumindest damals keine Bürokratie. Dort genügte selbstbewusste Liberalität. Nach fast klassisch französischem Vorbild soll der damalige Präsident der ETH den Wünschen nach Nichtberufung feierabends mit den couragierten Worten entgegnet haben, Zitat, nicht einmal ein Feierabend kann eine große Schule wie die ETH zugrunde richten, Zitat Ende. Oder war das schon eine bourdieusche Verachtung der philosophischen Tätigkeit von oben? Bourdieu schreibt in seiner Abrechnung mit den französischen Universitätsphilosophen, dass sie, Zitat, auf eine ebenso wundersam angepasste, doch offensichtlich unbeabsichtigte Art und Weise den in Frankreich und vor allem vielleicht in den Vereinigten Staaten durch die Revolution von 68 ausgelösten Erwartungen entsprochen haben. Erwartungen an eine spezifische Revolution, die dem politisch-intellektuellen Protest Einlass ins universitäre Feld verschafft hat. Feierabend in Berlin und Kuhn in den USA wurden nicht zuletzt in Anspruch genommen, um einer sprachlosen Infragestellung der Wissenschaft als solcher eine Sprache zu verleihen. Ich wiederhole das noch einmal, um einer sprachlosen Infragestellung der Wissenschaft als solcher eine Sprache zu verleihen. Von diesem bösen Blick auf den Radical Chic zurück zu der Frage, mit der sich Bourdieu aus nachvollziehbaren Gründen zuallererst sehr lange und intensiv auseinandergesetzt hat. Wer kommt überhaupt an eine Universität? Denn damit hängt auch die andere Frage zusammen, aus welchen sozialen Schichten rekrutieren sich jene, die jedenfalls bis vor kurzem das Recht zu lesen, das heißt zum Vorlesung halten, in einer langwierigen Qualifikationsprozedur zu erwerben hatten. Ein satirischer Befund Jura Seufers aus dem Jahre 1936 befasst sich nicht nur mit den miserablen Aussichten der jungen Akademiker, sondern auch mit deren Lebenssituation sowie ihrer Wahrnehmung der Vorlesungen, im konkreten Fall Germanistik und Geschichte in Wien. In der als fingierten Brief eines erstsemestrigen Studenten an seine Mutter verkleideten Satire erfährt man von der sozialen Lage der Studenten, etwa dass von 12.000 Studenten circa 7.000 als mittellos zu betrachten seien, mehr aber noch von der immateriellen Verelendung und ideologischen Verblendung durch Studentenverbindungen, Wissenschaftsbetrieb und Orientierungslosigkeit. Zitat aus diesem fingierten Brief. Ich habe auch schon die ersten Vorlesungen besucht. Es war natürlich sehr interessant und ich habe fleißig mitgeschrieben. Und doch war es irgendwie anders, als ich es erwartet habe. Wie soll ich dir es erklären? Ich habe geglaubt, hier, wo man für seinen Beruf vorbereitet wird, wird alles irgendwie Beziehungen zum Leben haben. Was vorgetragen wird, ist aber eine Welt für sich. so wie der Lehrstoff der Mittelschule, selbstverständlich viel detaillierter und exakter. Von dieser Ähnlichkeit war ich im ersten Moment betroffen. Allerdings habe ich jetzt, nach einer Woche, meine falschen Vorstellungen schon korrigiert. So ist eben die Wissenschaft. Zitat Ende. Diesen tristen Befund über die Ursachen von der Willfährigkeit des Geistes in den österreichischen 30er Jahren wären die harten Analysen der Erfahrungen jener entgegenzusetzen oder beizufügen, die den Klassencharakter des Bildungssystems erfahren haben. Von dem in dieser Vorlesungsreihe schon zitierten grünen Heinrich bis zu Paul Nisson, von Karl Philipp Moritz bis zu Franz Innerhofer reicht das Spektrum derer, die voll des Begehrens, aber aufgrund ihrer sozialen Herkunft ohne Chance waren, Eintritt in die Universität zu erlangen oder dort für sich eine Chance zu sehen. Ein unvergleichliches literarisches Spätwerk des ausgehenden 19. Jahrhunderts, Thomas Hardys Roman Jude the Obscure, beschreibt dieses sozial bedingte Ausgeschlossensein auf eindrückliche Weise. Jude Foley, der Held dieses Romans, bearbeitet als Steinmetz die Fassaden des College, in dem er aufgrund seiner proletarischen Herkunft nicht studieren darf. Es waren glückliche Zufälle, die mich an die Universität gebracht haben. Ich war jedenfalls ein idealer Kandidat für große Erwartungen. Das erste dramatische Erleben, das ich mit dem Audimax verbinde, ist glimpflich ausgegangen. Ich habe nämlich das Audimax zu Beginn meines ersten Semesters zunächst nicht gefunden. Die Aufschrift Saaleingang war in meiner schlichten Vorstellung damals 1970 für Performing Artists reserviert. Ich ahnte noch nicht, dass Performing was mit Vorlesen zu tun haben könnte. Ich wurde bald eines Besseren belehrt. Und noch etwas später habe ich mir Bob Dylans Devise »I know my song well before I start singing« zu einer meiner, Werner Michler würde sagen, idealistischen Imperative meines Vorlesens gemacht. Dazu gehört noch eine andere von demselben Sänger. Interpreten kommen und gehen, sagte er einmal. Die Songs sind die Stars der Show, nicht ich. Man wird sich das nicht allzu harmlos bescheiden vorstellen dürfen, wie etwa auch Agnes Hellers Initiationserlebnis ihrer ersten Lukács-Vorlesung in Budapest nach 1945 zeigt. Ihr autobiografischer Bericht mag auch stellvertretend für viele Vorbehalte gegen die Vorlesung als performativer Hokuspokus stehen. Wobei interessanterweise die, die sich erinnern, immer wissen, welche Vorlesung Hokuspokus war und welche nicht. Zitat aus Agnes Hellers Autobiografie. Zitat: Ein alter Herr sprach über Herder. Der Alte saß vorn, hatte seine Notizen vor sich ausgebreitet, blickte ab und zu hinein und sprach sehr leise, aristokratisch leise. Er sprach leise und sehr logisch. Er war der menschgewordene Logos. Nie erhob er seine Stimme, was bedeutete, man sollte sich in den Gedankengang hineinversetzen, nicht in die theatralisch leeren Gesten einer Persönlichkeit. Eben dadurch, dass er seine Persönlichkeit hinter seinem Anliegen verbarg, wurde Lukács Charisma noch gesteigert. Bei ihm wirkte allein das Wort, die Sprache, der Gedanke. Zitat Ende. Nicht immer entsteht aus einer solchen Performance Charisma. Ich habe an diesem fensterlosen Ort hier, warum nur haben Hörsäle durchaus nicht nur hier in Wien keine Fenster und je moderner sie sind, desto weniger, also an diesem fensterlosen Ort hier an einem Mittwoch ab 8 Uhr morgens habe ich in meinem ersten Semester erlebt, was ich nie mehr erleben möchte, nämlich die, wie mir nach wie vor dünken will, radikalste Form von Langeweile. diese Vorlesung über englische Phonetik. Es gab überdies noch eine andere Pflichtvorlesung, ebenfalls hier über allgemeine Phonetik. Vor allem hat zahllose Schriftzeichen. Sie Mitschriften zu nennen, wäre unrichtig. Und Zeichnungen auf den mittlerweile entsorgten braunen Bänken entfesselt. Diese Alltagsschrift ist jetzt leider verloren. Dabei wäre es nicht uninteressant zu sehen und zu lesen, was herauskommt, wenn eine angehende Elite tagträumt. Kurzum, diese Vorlesung hat, nicht minder schlimm, auch den damals Vortragenden selbst unglücklich gemacht, was wir nicht ahnten. Ja, es gibt auch das Unglück des Lehrenden. Wie wäre ihm, diesem Vortragenden, damals geholfen gewesen, mit der Kritik der 68er an der Vorlesung als Inbegriff der alten Ordinarienuniversität? Nein, geholfen wäre wohl zu viel gesagt. Es spricht übrigens auch das gegen die Forderung der 68er, die Vorlesung abzuschaffen, dass es wohl die einzige Forderung war, an der Professoren wenigstens klammheimlich Gefallen finden konnten. Seit ich selber welche halte, halten darf und halten muss, erinnere ich mich jedenfalls öfter daran. Saaleingang. Es gab für mich und meinesgleichen eine Entschädigung. Das Kino im Audimax, veranstaltet von der Hochschülerschaft, die damals neben der individuellen Karriereplanung ihrer Funktionäre überdies noch ein Bewusstsein hatte, dass man den Massen zumindest auch Gegenkultur zu bieten habe. Ich habe hierorts und im Hörsaal A, so hat er doch wohl geheißen, der Technischen Universität am Getreidemarkt viele Filme gesehen, insgesamt freilich zu wenige. Ich habe damals zu viel durch Absorption und zu wenig durch Instruktion studiert, um mit Hobsbawm zu sprechen. Diese Filme aber haben genügt, um mir diesen Ort des Audimax möglichst unnadlerisch vorzustellen. Denn was und wer Nadler war, wollte bzw. musste, wusste man damals wissen. Eine Nebenbei-Bemerkung, wie viel verdanke ich nebenbei gesagt, denn nebenbei, also eine Nebenbei-Bemerkung in Schmidt-Denglers Einführungsprose Nummer 7071 hat mich auf Walter Muschks Basler Antrittsvorlesung aus dem Jahre 1937 verwiesen, die über Nadlers Literaturgeschichte Klartext redete, in finsterer Zeit. Später bin ich, nicht mehr ganz so zufällig, auf die Schriften und posthum gedruckten Vorlesungen Peter Sondis gestoßen. Vor allem das blaue Edition Surkamp-Bändchen für eine freie, das heißt freie Universität, hat mir klargemacht, dass Literaturwissenschaft keine Fliegenbeinzählerei ist und die Universität eine Institution, ein traditionsreicher Ort für die öffentliche Gegenrede zum Geltenden und dass man die Verpflichtung hat, von der Gelegenheit zur Gegenrede Gebrauch zu machen, sonst wird sie einem genommen. Die Überlagerung von Akademischem und Alltäglichem, von Wissenschaft, Kunst und Vergnügen milderte das Verbiesterte, den Mief, die streberische Konkurrenz, was um 1970 hierzulande und hierorts fast unangefochten, wie uns schien, herrschte. Infolge meiner milieubedingten Beschränkung hatte ich, wie gesagt, große Erwartungen an die Universität. Zugleich hatte und habe ich entschiedene, geradezu reflexhafte Aversionen gegen akademische Dünkel. Damals, und die Zahl hat sich nicht wesentlich gebessert, lag die Zahl der studierenden Arbeiterkinder bei circa 10%. Seither ist lediglich der Prozentsatz der Arbeiter an der Gesamtgesellschaft weniger geworden. Die entsakralisierenden Veranstaltungen im Audimax wie Kino oder eine Qualtinger Vorlesung, seltener ein Konzert, waren jedenfalls für mich viel attraktiver als die Teach-ins. Ein rapide gealtertes Wort, von der Sache ganz zu schweigen, in diversen Hörsälen, wo der Proletarier als revolutionäres Subjekt der Geschichte gesucht wurden, von Leuten, die noch nie einen gesehen hatten. Das Dogmatische, das Rechthaberische, das geringschätzige Reden über die, ein anderes Teufelswort von damals, Relevanz von Literatur bzw. Literaturwissenschaft, passten nicht zu meiner Neugier. Auch nicht zu meinem nach 68er Traum von der Erotisierung der Lebenswelt und des Alltags. In dem besten Buch, das es über die 60er Jahre in England gibt, Sheila Robothams Promise of a Dream, Remembering the 60s, beschreibt die linke feministische Historikerin, Jahrgang 1943, sie war übrigens auch Assistentin bei Eric Hobsbawm, ihre Erfahrungen innerhalb und außerhalb des Colleges im Swinging London der 60er Jahre. Die Lektüre dieses Buches lässt keinen Zweifel aufkommen, dass man jedenfalls zu dieser Zeit in Wien am falschen Ort war, um zu studieren. Das Buch zeigt aber auch, wie schwierig es ist, dort zu studieren, wo die Dinge wirklich passieren. Und es zeigt die Unmöglichkeit der daran Teilhabenden, zwischen dem Persönlichen und dem Politischen zu unterscheiden. Musik war das Barometer des Bewusstseins, schreibt Robotham. Freedom and movement sang to you everywhere. The Troggs' Wild Thing und die Spencer Davis Group Keep on Running, while the playfulness was caught by the Beatles in Yellow Submarine and Good Day Sunshine. The clear-cut, throbbing sexuality of the blues bands inspired by the left-wing Alexis Corner was giving way to complex lyrics and mystical echoes. Hobsbawms Erinnerungen profilieren sich vor dem Hintergrund von Robothams Dichterbeschreibung ihrer Erfahrungen. Er konstatiert, Zitat, das meiste hiervon strich an den älteren Linken vorbei. Auch wenn die jungen Radikalen in England möglicherweise dank meiner Generation von roten Historikern wahrscheinlich mehr Geschichte, vor allem mehr Geschichte der Arbeiter in sich aufgenommen hatten als jede andere Generation. Wir kannten die meisten der Hauptaktivisten als Mitdemonstranten, Schüler oder Freunde. Zum Glück blieb mir in meinem eigenen College die kränkende Erfahrung einer Besetzung durch die Studenten erspart. Immer eine starke Belastung für die Beziehungen zwischen den Generationen. Zitat Ende. Den damaligen in Wien, wie mir scheint, ohne dies schwach erhobenen Forderungen nach Abschaffung der Vorlesungen konnte ich, wie gesagt, wenig abgewinnen. Für mich hatte die Stimme des Vortragenden, es waren fast nur Männer, sein Auftreten entscheidend mit dem von ihm vertretenen Fachgebiet zu tun. Vor allem aber mit seiner Einstellung zum Gegenstand wie zu den Hörern und Hörerinnen. Ein witziges, bitteres Gedicht von Reinhard Lettau hieß »Ein Beispiel für Bildkraft und Sprache eines Barockforschers«. Es handelt von Letzterem, also von der Einstellung zu den Hörern und Hörerinnen. Es ging so, und beachten Sie bitte die Datumsangabe. Der große Barockforscher namens Spahr am 29.11.1969 befragt nach den Studenten von Berkeley, für die er da ist, entgegnet nach einem Blick ins Sektglas, die Studenten seien Ratten, genau genommen Abfallratten, Verbreiter der Pest. So viel zum gegenwärtigen Stand der Barockforschung. Zitat Ende. Ein in der Negation emphatisches Bekenntnis für die Leidenschaft an der Sache, die man dem Vorlesenden anzumerken habe, findet sich in der folgenden Passage über die Müdigkeit in Hörsälen. Handkes Vorlesungserfahrung, er gehört der Generation Robothams an, studierte aber in Graz, bringt fast alles zum Vorschein, was es zu einer Vorlesung braucht, die diesen Namen auch verdient, aber eben in der Negation, Zitat, oder als fehlendes. Zitat: Die Müdigkeit in den Hörsälen ließ mich mit den Stunden im Gegenteil sogar aufsässig oder aufbegehrend werden. Es war in der Regel weniger die schlechte Luft und das Zusammengezwängtsein der Studentenhunderte als die Nichtteilnahme der Vortragenden an dem Stoff, der doch der ihre sein sollte. Nie wieder habe ich von ihrer Sache so unbeseelte Menschen erlebt wie jene Professoren und Dozenten der Universität. Jeder Bankangestellte beim Hinblättern, der gar nicht seiner scheine. Alle Straßenteerer in den Hitzeräumen zwischen Sonne oben und Teerkoch unten wirkten beseelter. Wie mit Sägemehl ausgestopfte Würdenträger, deren Stimmen keinmal von dem, was sie besprachen, in ein Schwingen des Staunens des guten Lehrers über seinen Gegenstand, der Begeisterung, der Zuneigung, des Sich-Fragens, der Verehrung, des Zorns, der Empörung, des selber nicht Wissens gebracht wurden. Vielmehr unablässig nur leierten, abhakten, skandierten, freilich nicht im Brustton eines Homer, sondern dem der vorweggenommenen Prüfung. Höchstens zwischendurch mit dem Unterton eines Witzelns oder einer hämischen Anspielung für Eingeweihte. Zitat Ende. Auch andere literarische Zeugnisse scheinen diese Qualitäten zu bekräftigen. Das hat auch damit zu tun, dass die buchstäbliche Verkörperung eines Wissens für Schriftsteller das komplizierte Problem der Darstellung, die Darstellbarkeit von Wissenschaft sowie schließlich die Darstellung von komplexen Institutionen, wie die Universität eine ist, erleichtert. Personalisierung bzw. Individualisierung ist gewiss eine Form der Komplexitätsreduktion und die Tradition der gelehrten Satire lebt davon. Der österreichische Anti-Intellektualismus freilich auch. Es ist jedenfalls literarisch nicht ganz ohne Risiko, eine Vorlesung in einen fiktionalen Text zu integrieren. Es stellt sich ja nicht nur das Problem der Integration einer Redegattung in den Text. Es gilt auch abzuwägen, ob damit eine kalkulierte Hybridität erzeugt werden soll. Also keine unfreiwillig komische Mischung der Sprachen, der Wissenschaft und der Literatur. Mit Bakhtin könnte man vereinfachend von einer ironischen Brechung des monologischen Worts der Vorlesung sprechen, wenn ein entsprechendes Kalkül der Hybridisierung nachzuweisen ist. Allerdings ist erst noch die Frage, ob die Vorlesung überhaupt zu den Genres des autoritären Worts gehört, die Bakhtin ausgemacht hat. Dies ist mit guten Gründen zu bezweifeln. Die Vorlesung in der Literatur betrifft ein komplexes Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Genau genommen von fingierter Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Denn zumeist basiert die orale Gattung Vorlesung auf schriftlichen Aufzeichnungen, sofern sie nicht von Feierabend gehalten worden sind. Selbstverständlich ist die Bloßstellung des akademischen Jargons eine gute stilistische Übung. Hoffentlich nicht nur für Schriftsteller, sondern gerade auch für Germanisten. Und hoffentlich mehr als eine Stilübung. Heteroglossie und Polyphonie sind wichtige Stichworte für die Beschreibung dieses Zusammentreffens einer vereinfacht gesprochen Rede und einer Schreibgattung. Mit dem bakhtinschen Vokabular sind aber auch bereits Spuren angedeutet, die in aktuelle Theoriediskussionen zu Phänomenen der Stimme, des Performativen oder der Präsenz münden. Schließlich ist dieses Thema auch eine Herausforderung für Fiktionstheoretiker. Selbst die elaboriertesten unter diesen, behaupte ich, lesen Vorlesungen in literarischen Texten als Schlüsseltexte, wenn der Lieblingsfeind besonders unvorteilhaft dargestellt wird. Unvorteilhaftes eigenes Auftreten im fremden Text setzt hingegen komplexeste fiktionstheoretische Erörterungen nach sich. Noch etwas darf beim Thema Vorlesung in der Literatur nicht vergessen werden. Gerade wenn man sich nicht auf die Literaturvorlesung in der Literatur beschränkt, ist der Hinweis fällig, dass Literaturvorlesungen in besonderer Weise exponiert sind. Sie sind geradezu prädestiniert, die Erwartungen und Illusionen zu enttäuschen, die sich passionierte Leser machen. Und angehende Schriftsteller sind ja in der Regel auch der Leidenschaft des Lesens verfallen. Entsprechend intensiv fallen bei den Enttäuschten die Abrechnungen mit der Literaturvorlesung aus. Emil Steigers Zürcher Vorlesungen, ein gesellschaftliches Ereignis, haben allerdings durch die Position Steigers zu den Autoren der Gegenwart ein besonders heftiges literarisches Echo gefunden. Und dennoch kann man darin diese zusätzliche Schwierigkeit der Literaturvorlesung dennoch entdecken. Aber nicht nur von dieser Schwierigkeit soll die Rede sein, sondern auch davon, dass es eine Herausforderung ist zu wissen, dass sich im Publikum künftige Autorinnen und Autoren befinden und befunden haben. Allein in meinen Jahren hier durfte ich Leute vor ihren erfolgreichen literarischen Debüts erleben. Leute wie Xaver Beyer, Arno Geiger, Richard Obermeier, Martin Prinz und noch einige andere. Mit anderen habe ich studiert. Damit ist nicht anzugeben, sondern die Bestärkung zu holen, dass es höchste Erwartungen gibt, auch solche, die eine Vorlesung vielleicht nicht oder nie erfüllen kann. Josef Roth hat seine Erfahrungen, er hat zu Beginn des Ersten Weltkriegs an der Wiener Universität Germanistik studiert, auf die Formel gebracht, er habe, Zitat, Dichtung erwartet und Germanistik vorgefunden. In seinen Augen waren aber auch die Kommilitonen in Wien, Zitat, viel dümmer als die meiner Mitschüler im Gymnasium, Zitat Ende, in galizischen Prodi. Das hat Roth nicht davon abgehalten, anerkennend über seinen germanistischen Lehrer Walter Brecht zu sprechen. Dass Kafka heftig gegen den in Prag lehrenden Großgermanisten August Sauer polemisiert hat, wissen wir. Leider nicht im Wortlaut, denn der betreffende Brief ist um diese Passage verstümmelt worden. Dass er die Germanistik in die Hölle wünschte, ist hingegen überliefert. Xaver Beyer, den ich vorhin erwähnt habe, steht in seinem harten Urteil seinen berühmten Vorgängern nicht nach. Zitat, leider habe ich den großen Fehler gemacht, als Nebenfach Germanistik zu inskribieren. Was angesichts der Hörer- und Lehrerschaft an der Wiener Universität an sich grauenhafter Wahnsinn ist. Was mich interessiert hat, hätte ich mir wahrscheinlich auch selbst beibringen können. Ich habe höchstens 1-2 qualifizierte Lehrer getroffen und das war in der Schule nicht anders. Zitat Ende. Ein Zitat aus dem Jahre 2000. Abgesehen von allem, was man als Lehrer in Vorlesungen und nicht nur dort selbstverschuldet schuldig geblieben ist. Es gibt zwischen Literaturvorlesung und Literatur eine Zone des Inkommensurablen. Und dieses Inkommensurable wird man literarisch nicht durch Personalisierung los. Mitunter gelingt es, wie auch immer schmerzhaft für den Beschriebenen, dem Inkommensurablen am Beispiel einer Person Konturen zu geben. Es ist also nicht zuletzt die Literatur, um einen berühmten Satz abzuwandeln, die das Bild der Germanistik bzw. das der Universität bestimmt. Genauer jedenfalls als die teuer bezahlten Beratungsfirmen. Was die Autoren angeht, so kann hier der für unser Thema nicht ganz unwichtige Aspekt, dass unweigerlich auch Sie Erfahrungen mit dem Halten von Vorlesungen machen und auch artikulieren, nur erwähnt werden. Diese Erfahrungen zeigen an, dass das Inkommensurable von Literaturvorlesung und Literatur keine germanistische Schutzbehauptung darstellt. In dem Text schreiben Sie, trotz Germanistik spricht der verstorbene Schweizer Schriftsteller Hermann Burger, der auch Literaturwissenschaftler war und bei Steiger promoviert hat, davon und nicht nur von der speziellen Interpretationsphilologie seines Lehrers. Zitat, natürlich würde es kein Schriftsteller lange bei Steiger aushalten, sollte er nach seinen Grundbegriffen oder den Meisterwerken deutscher Sprache ein Gedicht schreiben. Ich müsste also, um wiederum ein Beispiel, freilich ein überspitztes zu konstruieren, während einer Vorlesung oder eines Seminars, wenn Steiger den Benschen Satzbau kritisiert oder die Verständlichkeit der Celanschen Chiffren anzweifelt, gerade mit den unzusammenhängendsten Satzgliedern, den individuellsten Chiffren und womöglich mit Hilfe der Typografie ein Gebilde entwerfen können, sofern sich zufällig ein Antrieb einstellte, welcher die erwähnten Maßnahmen zwingend erfordern würde. Ich müsste aus der Vorlesung laufen, mich in meinem Zimmer hinter die Maschine setzen und in naiver Unbekümmertheit um Regeln und Vorbilder in völliger Ignoranz aller Theorie und Ästhetik dieses Gebilde zu Papier bringen, nicht nach gut oder schlecht, nach Kunst oder irgendetwas fragend. Zitat Ende. In Burgers »Die künstliche Mutter« wird Steigers Montagsvorlesung eine 11-Uhr-Messe genannt. Friedrich Dürrenmatt hat schon in Steigers Anfangszeit die Neigung zu pfarrherrlichem Ton entdeckt. An seiner Beschreibung des alten Professors, dem Neugermanisten Emil Ermatinger, fällt auf, was ganz entschieden zur Wahrnehmung von Vorlesungen gehört und was der Vorleser zum Glück in der Situation immer wieder auch vergisst. Das Ausgesetztsein mit allen physischen Details, allen nicht sitzenden Kleidungsstücken, offenen Schuhbändern und anderen sprechenden Details, die den Sprecher charakterisieren und dazu beitragen können, das Modell Schiffbruch mit Zuschauer auf die Vorlesung und die Situation des Vorlesenden zu übertragen. Hören Sie Dürrenmatt. Zitat: Einige Male beim alten Ermatinger in der Vorlesung und seinem Seminar. Er war langweilig, trocken und müde. Er las sein letztes Semester. Was er dozierte, weiß ich nicht mehr. Möglicherweise etwas über Grillparzer oder über Heppel. Nur, dass Ermatinger eine Pelzmütze trug, wenn er den Hörsaal betrat, ist mir haften geblieben. Hin und wieder hörte ich Emil Steiger, damals noch Privatdozent, der im Auditorium Maximum mit pfarrherrlichem Pathos aus Hölderlins Gedichten auslegte, was er hineingelegt hatte. Der Zulauf war imponierend, meistens Damen. Zitat Ende. Es wäre gewiss problematisch, einen Zusammenhang zwischen Habitus und Methode herstellen zu wollen. Auch wenn das folgende polemische Meisterstück über eine Vorlesung Emil Steigers in Zürich dazu einlädt. Auch Niklas Meinberg bemüht nun schon als Dritter den geistlichen Kontext. Im protestantischen Zürich auffällig, sogar die katholische Messe, um die Autorität des überspannten Deutungsworts und die Kunstreligion des Deuters nachhaltig zu schädigen. Niklas Meinbergs furiose Polemik ist auch ein Stück Autobiografie, eine Attacke auf einen intellektuellen Stil, durch den sich der Vorlesende ihm zu erkennen gegeben hat. Meinbergs Offensive ist die Rache des vertikalen Eindringlings, den die konservativen Meisterdenker des 20. Jahrhunderts so sehr perhorrezieren. Mit einer langen Meinberg-Passage, wenn ich noch darf, möchte ich schließen. Nicht ohne zu bemerken, dass ein anderer Habitus unter anderen historischen Voraussetzungen analoge Funktionen übernehmen kann. Und Elite-Universitäten, die sich durch keine Geisteswissenschaft mehr gestört sehen möchten, denken vielleicht auch über ihre Verhältnisse. In jedem Fall ist Meinbergs Text keine Lokalreportage. So viel darf als gesicherte Annahme gelten. In Z, so beginnt das Zitat, also Zürich, gab es auch eine Universität. Das war bekannt. Dort war alles viel größer als in Freiburg, wenn auch nicht prächtiger und viel ernster, gemessener, gewählter, kühler, geschäftsmäßiger, gehärteter. Aber es brünstelte auch, diszipliniert. Hier konnte man eigentlich nur studieren. Die Studenten liefen mit ernsthaften, angestrengten, fleißigen Köpfen in den Vorlesungen, hatten meist eine Krawatte um ihre Hälse geschlungen und auch die wenigen Studentinnen ließen sich anhauchen vom kühlen, ernsten Wind, der aus den Höhen, auf welchen Professor S., also Steiger, saß, zu ihnen hinunterwehte und sie radikal besäuselte. Wie groß hier alles war. Der Wind, den es machte, wurde im Auditorium Maximum entfacht und über Verstärkeranlagen in zwei weitere große Säle übertragen. Die Stimmung darf also als eine höchst ernste bezeichnet werden. Mit der Germanistik war keinesfalls zu spaßen und es muss wie in einer Kirche gewesen sein, so feierlich und gemessen. Im katholischen F, also Freiburg, war es weniger religiös zugegangen. Das fiel dem Gesellen recht schnell auf. Der bis über die Landesgrenzen, gar bis ins Land der aufgehenden Sonne und bis zu den Zedern des Libanon, in die Tundra und Prärie renommierte S, wurde umschwärmt, umgiert, umgurt wie kein zweiter. Und in seinem Seminar, wie man das nannte, ging es abgöttisch zu. Man hing allgemein an seinen Lippen, als ob Nektar ihnen entflöße, als ob Honig ihnen entquölle. Und noch wenn der Meister einen Tadel aussprach, war die gemaßregelte Person glücklich, dass die Augen des Abgotts geruht hatten, auf den Buchstaben einer Seminararbeit zu ruhen. Der Vergötterte hätte auch Rutenschläge verabfolgen können oder kleine pfitzende Backenstreiche oder zierliche feine Tritte an das Schienbein seines in Ehrfurcht erstarrten Publikums. Man hätte ihn trotzdem oder eventuell deswegen verehrt. Wie pflückte man sorgsam die Worte von den Lippen des Entrückten, um sie als einen unvergänglichen Schatz im Tiefkühlfach der Erinnerung, im Sarkophag der unterwürfigsten Verehrung, im Gral der pflichtschuldigsten Gottesdienstelei, an der tiefsten Stelle des Mummelsees zu versenken und wie im Banktresor einzuschließen. Während in F die Religion auf eine, nämlich die theologische Fakultät beschränkt war, schien sie in Z auch die sogenannte Phil-1-Fakultät zu durchwirken. Man lag durchaus auf den Knien vor Goethen und seinem Stellvertreter auf Erden, dem steinreichen, durch Heirat in den Besitz einer klassischen Futtermühle gelangten Professor S., der die Wahlverwandtschaften oder den Faust wie eine Monstranz oder ein Ziborium vor sich hertrug, während seine Ministrantenassistenten das Wandlungsglöckchen schwenkten und das Studentenvolk sich mit dem Weihrauchduft der bedingungslosen Verehrung selbst umnebelte. Die Köpfe rauchten vor Inbrunst und Kritik war ein Sakrileg. Und wer zur Anbetung nicht bereit war und etwa eine unzeitgemäße Bemerkung im sogenannten Seminar meinte riskieren zu müssen, wurde schwupps exkommuniziert. Zitat Ende. Ich bedanke mich für Ihre Ausdauer und Aufmerksamkeit. Es war schön, wieder einmal hier zu sein.